Du, Raoul, du hast ja in der letzten Folge über Paul Simon, also quasi Paul Simon Römisch 1, hast du ja im Endeffekt ja, die Zeit von Mitte der 60er bis Anfang 80er, also diese 15, 16, 17 Jahre besprochen. Dann sollten jetzt ja die 42 Jahre, die jetzt noch kommen, sollten ja eigentlich ein Klack sein, oder?
Du willst wirklich so anfangen?
Alle guten Dinge sind zwei. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil unserer Folge zu dem genialen Paul Simon. Der erste Teil lief ja Mitte Juni und ja, heute ist der zweite Teil dran und dazu darf ich wieder mal ganz herzlich den lieben Lars begrüßen. Hallo Lars, herzlich willkommen.
Hallo Raoul, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Der erste Teil, denke ich, ist uns ganz gut und ordentlich gelungen. Wir können allen empfehlen, die den ersten Teil nicht gehört haben, bevor sie sich mit dem zweiten Teil Paul Simon beschäftigen, da mal reinzuhören, ne? Weil wir da etwas über die Beginn von Paul Simon und seine Karriere mit Simon & Garfunkel behandeln.
Ja, und es baut ja auch ein kleines bisschen aufeinander auf, ne?
Ja. Genau, und wir nehmen die 70er Jahre noch durch und ich bin gelandet bei 1980, 81 bei dem berühmten Konzert im Central Park. Da hatten wir unseren Abschluss gefunden, ne? Und daran setzt du jetzt an.
Da setzen wir jetzt an, genau. Ausgangspunkt ist das Konzert in the Park 1981. Und die Resonanz auf dieses Konzert von Simon und Garfunkel war so bombastisch, dass sich daran eine Welttournee anschloss. Ich meine, ich rede wirklich von einer weltumspannenden Tournee. Es gab auch allein drei Stops in Deutschland. Lustigerweise in Offenbach am Main, in Dortmund und in Berlin. Und diese sehr erfolgreiche Tour, die schürte natürlich die Hoffnung der Fans auf ein neues gemeinsames Album.
Genau, und es bestand berechtigte Hoffnung auch dazu. Aber das Ganze hat sich ja dann etwas anders entwickelt als gedacht, ne? Das war ja unser Cliffhanger,
genau.
Ne? Ja,
genau. Aus mehreren Gründen sollte es dazu nicht kommen. Zählen wir das mal ganz kurz auf. Einerseits wieder die Spannung zwischen den beiden Namen im Rahmen der Tour immer weiter zu. Ne, die alten Probleme, die sie miteinander hatten. Wir haben ja auch darüber gesprochen in der letzten Folge, dass Menschen, die so lange miteinander befreundet sind, und das sind sie ja wirklich seit Kindheitstagen gewesen, dass es da eben wunderbar funktioniert, dass sich so Dynamiken entwickeln und dass man auch genau weiß, wie man den anderen ärgern kann und so weiter. Und dass man auch viel, viel verletzter ist, wenn jemand etwas tut, was man vielleicht einem etwas entfernteren Bekannten jetzt nicht so krumm nehmen würde. Das ist vielleicht der eine Grund, die Spannung zwischen den beiden. Das zweite ist dann, sagen wir mal, dass sie künstlerisch mittlerweile weit auseinander lagen. Auch das haben wir schon mal angesprochen. Paul Simon hat sich in seinen Solojahren immer weiter emanzipiert und auch musikalisch breiter aufgestellt. Und Art Garfunkel wollte halt, keine Ahnung, weiterhin mehr vom selben haben, also mehr auf dieser reinen Folk-Rock-Schiene bleiben. Und der dritte Punkt ist eventuell, dass, nicht nur eventuell, dass die Songs des unfertigen Albums, was damals noch Think Too Much heißen sollte, sehr persönliche Simon-Songs waren. Und man sich da auch wirklich fragt, und wahrscheinlich hast du dich das auch gefragt, als du dir das Album mal so quer durchgehört hast, wo passt Art Garfunkel da eigentlich rein in diese, naja, recht modernen Songs, ne? Und naja, irgendwann entschied Simon, dass dies ein Soloalbum werden sollte und die bereits von Garfunkel eingesungenen Parts wurden entfernt oder gelöscht oder was weiß ich, in den Giftschrank gepackt, auf immer und ewig. Und Ergebnis war das 1983er Soloalbum von Paul Simon namens Hearts and Bones. Und lieber Raoul, man könnte sagen, das ist hier mein One-Trick-Pony. Es geht uns beiden ja so, dass wir ein Album gerne mögen, das in der Diskografie ein wenig untergeht. Und deins ist One-Trick-Pony und meins ist Hearts and Bones.
Also, wenn man sich näher mit diesem Album beschäftigt, bleibt tatsächlich die Überraschung, dass das mal als angedacht war als ein Simon und Garfunkel-Album. Das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Und Ich kann mir auch sehr schwer vorstellen, wie die Stimme von Art Garfunkel auf dieses Album gepasst hätte. Sehr schade, dass die Aufnahmen nicht mehr zur Verfügung stehen, aus welchen Gründen auch immer. Ne?
Sagen wir mal, es war zwischenzeitlich angedacht, weil eigentlich waren ja viele der Songs schon fertig und Simon hatte das ursprünglich vielleicht auch einfach als Solo-Album konzipiert und dann grätschte da der Erfolg der Tour rein und so weiter und die Hoffnungen der Fans, die Erwartungen der Plattenfirma und dann kam halt kurzzeitig mal die Überlegung, daraus ein Simon Garfunkel-Album zu machen. Und davon dann wieder abgekommen, ist es das geworden, was es ursprünglich werden sollte, ein Soloalbum. Also so lese ich das aus der Biografie heraus. Man möge mich widerlegen. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich das Album sehr, sehr mag. Das soll aber nicht heißen, dass ich mich hier vollständig der Kritik enthalte. Es gibt so ein, zwei Songs, die ich nur dann nicht skippe, wenn ich das Album auf Vinyl höre. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Song About the Moon. Das ist ein Song, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Und der fast wie ein Fremdkörper auf dem Album wirkt. Ganz, ganz seltsam. Ich werde mit dem Song nicht warm. Aber egal. Hören wir mal in den Eröffner des Albums rein. Das wäre nämlich Allergies. A guitar string, my fingers just burn and ache. My head intercedes with my bodily needs, and my body won't give it a break. My heart can't stand a disaster, my heart can take a disgrace. But my heart is allergic to the women I love, and it's changing the shape of my face. Allergies, allergies, something's living on my skin. Doctor, please, open up, it's me again.
Starker Song.
Mhm. Ja, lustigerweise wäre das einer gewesen, wo Garfunkel tatsächlich reingepasst hätte. Aber der Song hat mich sofort gecatcht. Mhm. Also wie er sich aufbaut am Anfang und dann die elektrische Gitarre. Oh, ich liebe ihn.
Mhm. Tolles Stück, ja.
Ja, und ich finde, so kann man auch einem Album zum Anfang verhelfen. Ein weiteres Juwel auf dem Album ist Renee and Georgette McReed with a Dog After the War. Ein Song, ja, wie ein Gemälde fast. Und natürlich eine Verneigung vor dem genannten Maler Magritte und auch vor dem Doo-Wop. Also hier geht's auch im Text um den Doo-Wop, den Paul Simon auch sehr verirrt. Verirrt. Verehrt. Angetan hat es mir persönlich auch der Zwillingssong Think Too Much. Auf dem Album gibt es den einmal als Folk-Rock-Nummer und einmal als Pop-Rock-Song. Und ich finde das total toll, dass man auf einem Album zwei Versionen desselben Songs einander gegenüberstellt. Aber muss man sagen, das ganze Hearts and Bones, kein erfolgreiches Album. Hm. Also wenn es bei deinem geliebten One-Trick-Pony schon eine halbe Katastrophe war, dass es kein Top-10-Album in den USA war. Ich glaube, das war so Top-Platzierung, Platz 14 oder so. Dann war das hier noch weitaus ernüchternder bei Hearts and Bones. Schaffte es mit Ach und Krach in die Top 40. Und damit war Ende.
Hm.
So, lieber Raoul.
Er war ja erfolgsverwöhnt. Da denke ich mal, das war wahrscheinlich bis dato dann auch sein schwächstes Album, ne?
Genau, erfolgsverwöhnt aus den 70ern herausgekommen und jetzt hier diesen Rückschlag Anfang der 80er. Und was macht ein Paul Simon bei solch einem Rückschlag? Nun, er macht auf jeden Fall weiter. Und die Inspiration, den initialen Funken für sein neues Projekt, verdankte er der Singer-Songwriterin Heidi Berg oder Heidi Berg, die eines Tages mit einer Kassette mit südafrikanischer Musik bei ihm ankam und ihn fragte, hör dir das mal an, kann man damit vielleicht was anfangen? Sie dachte natürlich erst einmal an ihr eigenes Projekt, an dem sie zusammen mit Paul Simon arbeiten wollte. Und unser Paulemann ließ sich die Kassette aus und hörte sie immer wieder im Auto. Und ziemlich schnell wurde ihm klar, dass der Inhalt dieser Kassette im Begriff war, seine Lieblingsmusik zu werden. Er hörte sie immer und immer wieder. Und es ließ ihn nicht los. Und er wies seine Plattenfirma an, herauszufinden, wer auf diesem Band zu hören war. Und deren Kontakte in Südafrika fanden es auch bald raus. Es waren die Buyoyo Boys mit dem Song Gumboots. Und der Musikstil heißt Mbakanga, habe ich gelesen. Und das ist so eine Art südafrikanische Straßenmusik. Also es ist auch wieder ein Mix aus verschiedenen Stilen. Und anstatt einfach nur die Rechte an seinem neuen Lieblingssong zu kaufen, um ihn eventuell aufzunehmen, flog er letztendlich nach Südafrika und lernt die dortigen Musikgrößen kennen, also General MD, Shirenda und die Gaza Sisters, die Buyoyo Boys natürlich, die genannten, dann die A Cappella-Truppe Ladysmith Black Mambazo, Bakidi Kumalo, Ray Peary, den Gitarristen und Isaac Mitchali. Und er jammte mit diesen Musikern rum und nahm das dann parallel auf. Und den Koffer voller Aufnahmen kehrte er zurück nach New York und fing an, aus diesem aufgenommenen, fast Legosteinartig, die Tracks zusammenzusetzen und sie zu betexten. Und ein Song, der dabei herauskam, hieß The Boy in the Bubble. Und da hören wir jetzt mal rein. It was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry.
Ja, ganz, ganz, ganz toller Song, klar. Ich meine, das Album ist ja randvoll mit genialen Stücken.
Absolut. Aber es ist eine Knüller-Idee, diesen Song hier an den Anfang zu setzen, oder? Und ja. Ich finde insbesondere, dass in diesem Song eigentlich das Akkordeon, gespielt von Forere, hieß der Künstler, das Akkordeon und der Bass den Ton angeben. Das finde ich so großartig. Und es gibt so einen ganz einzigartigen Groove irgendwie. Etwas, was, glaube ich, man bis dato, sagen wir mal, im westlichen Mainstream noch nicht gehört hat. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie das beim ersten Hören auf die Menschen gewirkt haben muss. Ich finde, das Ding hat unglaublich viel Druck. Die Kombination aus Akkordeon und Bass, man könnte sagen, Schlagzeug fast etwas zurückgesetzt. Also mir gefällt das über alle Maßen.
Ja. Ich kann mich noch damals erinnern, ja, ich war ja damals schon im Unterschied zu dir auf der Welt. Naja, fast. ich habe mir das Album als junger, knuspriger Mensch gekauft und das war so, jetzt so aus der Erinnerung, mit das erste Album, was so ein bisschen den Bereich Weltmusik
genau.
in meiner Plattensammlung berührt hat. Das war mir ja, vorher
das
fremd.
Das wird anderen nicht anders gegangen
sein. Afrikanische Musik gehört.
Ja, absolut.
Ja. Mhm.
Ja. Andere Songs für Graceland, wie das neue Album denn letztendlich heißen würde, entstanden in New York, wie zum Beispiel Diamonds on the Soles of Her Shoes, oder in London, in den Abbey Road Studios. Da hat nämlich Paul Simon mit Ladysmith Black Mambazo, der A Cappella-Truppe, Homeless aufgenommen. Und ich dachte, das wird dich besonders freuen, dass die in den Abbey Road Studios waren.
Warum wohl? Ja, natürlich, klar, als alter Beatles-Fan. Ja, ganz hervorragend, da kann ja eine gute Musik draus entstehen. Ne? Man darf eine Sache, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommst, nicht vergessen, das war ja damals ein anderes Südafrika als das, was wir heute erleben. Das war noch das Südafrika, was mit Apartheid verbunden wurde weltweit. Insofern war das gar
absolut.
Nicht so einfach.
Ich wollte erst bei den etwas nüchterneren Fakten bleiben. Vielleicht reden wir noch kurz drüber. Das Graceland veröffentlicht 1986 fünffach Platin in den USA einfuhr, achtfach Platin in dem Vereinten Königreich. Königreich. Und in Australien auch. Und immerhin dreifach Gold in Deutschland. So. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Der kommerzielle Erfolg ging einher mit gleich mehreren Kontroversen um dieses Album. Eine würde man heutzutage den Vorwurf kulturelle Aneignung nennen. Und das kann man Paul Simon ja gerne vorwerfen. Aber ich bin an der Stelle immer für eine Einzelfallbetrachtung. Schließlich bezahlte Paul Simon alle Musiker sehr gut. Er bezahlte sie, glaube ich, mit dem Dreifachen, was ein Studiomusiker zu der Zeit in New York hätte bekommen können. Und er machte all diese Musiker und ihre Musik erstmals im westlichen Mainstream bekannt. Das muss man auch immer sich vor Augen führen. Außerdem ist mir die Frage bisher nicht hinreichend beantwortet worden, wie man vor dem Hintergrund solcher Diskussionen Weltmusik als Ganzes überhaupt noch machen kann. Nun gut. Die andere Kontroverse betrifft den Umstand, dass Paul Simon mit seiner Zusammenarbeit mit südafrikanischen Musikern den kulturellen Boykott gegen Südafrika unterlaufen hat. Damals herrschte nämlich dort noch das Apartheid-Regime, wie du richtig angemerkt hast. Und der ANC, der African National Congress, kritisierte Paul Simon dafür, dass er sie nicht um Erlaubnis gefragt hat, bevor er sich nach Südafrika aufgemacht hat. Und Paul Simon beweist hier mal wieder seinen Dickkopf. Der wird sich gesagt haben, warum soll ich andere Leute fragen? Warum soll ich Politiker fragen, ob ich irgendwo hinfliegen darf und mit irgendwem Musik machen darf? Na, also ich denke, das passt ziemlich gut in sein Naturell. Ja, die letzte Kontroverse um das Album betrifft den Vorwurf des Plagiats. Die Zydeco-Band Good Rock and Dopsy and the Twisters und die Band Los Lobos, die du vielleicht kennst, Raoul, wurden für ihre Beiträge zum Album ursprünglich nicht gecredited. Das kannst du, wenn du das Original, wenn das Original-Release hast, also irgendein Release aus den 80ern, kannst du auch sehr gut nachvollziehen. Da steht nichts von Good Rock and Dopsy, den Twisters oder Los Lobos. Mittlerweile wurde dies aber nachgeholt. Wenn du das im Streaming jetzt dir anguckst, die Tracks, dann siehst du da in Klammern immer Featuring. Und so weiter und so fort. Ja, so viel zu den Kontroversen. Ich habe noch einen kleinen Videotipp. Ich weiß nicht, ob du den in die Shownotes packen möchtest. Man kann sich das wundervolle African Concert in Zimbabwe von 1987, glaube ich, kannst du dir anhören mit tollen Gastmusikern. Zum Beispiel singt Paul Simon mit Miriam Makeba dort Under African Skies. Das ist eine absolute Gänsehautnummer für mich. Allein wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut am Popo. Ganz furchtbar. und ein Hörtipp auch, weil wir haben jetzt über den Titelsong Graceland sehr, sehr wenig gesprochen, wie der zustande kam und dann man anhand von Graceland auch eine ganze Menge über Weltmusik und wie quasi Musiken zueinander finden lernen kann. Man sollte sich dafür diesen Track anhören. Der heißt The Story of Graceland und den findet ihr im Streaming. Das ist so ein 9 Minuten Stück, wo Paul Simon einfach mal mit ein paar Soundbeispielen erklärt, wie der Song Graceland entstanden ist. Und den haben wir ja alle im Ohr. Ne? The Mississippi Delta was shining like a national guitar. Da kriegt die nächste Gänsehaut. Toll.
Und damit ist tatsächlich das Graceland von...
Also das kannst du gerne in die Shownotes packen.
Gerne. Ich wollte nur kurz noch einfließen. Damit ist tatsächlich das Graceland von Elvis gemeint. Ne?
Genau.
Was mir gar nicht so klar war. Ne?
Das ist irgendein südafrikanischer Bezug. Ja. Richtig. Und es hatte eben keinen südafrikanischen Bezug. Aber als die Musik schon fertig war und Paul Simon das betexten musste, fing er immer an, mit Platzhaltern zu singen. Das macht er sehr, sehr häufig. Und er wurde diesen Graceland-Part nicht los. Nee, ist mir so Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Das war irgendwie drin und er hat gesagt, vielleicht muss ich einfach mal nach Graceland fahren und mir das Ganze mal angucken. Ja, und dann hat er das Mississippi-Delta gesehen und dachte, das ist mein erster Eindruck jetzt, dann das vertexte ich jetzt. Also auch das, ne, er arbeitet sich von Inspiration zu Inspiration, aber dazu kommen wir später auch noch. Aber wir müssen Graceland jetzt verlassen, weil wir, glaube ich, eine ganze Menge darüber...
Genau. Ich habe noch einen Abschlusssatz dazu. Für diejenigen, die es sich noch nicht angehört haben, das sollten sie sich unbedingt mal antun, weil es ist wirklich ein verblüffendes faszinierendes Album, wo man im Nachhinein sagen muss, dass das so ein Massenerfolg war. Es gerade für die sehr poppigen 80er Jahre, ne, mit Electro-Drums und allem drum und dran, eher unpassend. Es passt da so gar nicht in die Musikszene der damaligen Zeit rein. Und die Weltmusik ist super spannend, aufregend, aber entsprach überhaupt nicht den damaligen Hörgewohnheiten. Ne?
Absolut.
Es ist, also dieses Album bleibt ein Faszinosum. Unbedingt sich mal antun.
Ja. Und man muss vielleicht noch erwähnen, dass, sag mal, die Plattenfirma an Paul Simon nach Hearts and Bones nicht mehr so richtig geglaubt hat. Und auch an Graceland haben sie zunächst nicht geglaubt. Ne? Aber er hat sie eines Besseren belehrt. Egal. Springen wir 4 Jahre nach vorne zum nächsten Album, The Rhythm of the Saints. Paul Simon trat seine weltmusikalischen Pfade weiter aus. Und um auch nur im Ansatz den Eindruck zu vereiteln, dass er ein zweites Graceland produzieren würde, befasste er sich diesmal statt mit südafrikanischer Musik mit westafrikanischen und afro-brasilianischen Einflüssen. Aber viele der an Graceland beteiligten Musiker waren trotzdem mit von der Partie, also zum Beispiel wieder Ladysmith Black Mambazo, Bikidi Kumalo, Ray Peary und auch Hugh Masekela, der Paul Simon auf der Graceland-Tour begleitet hatte. Das Vorgehen an sich war jedoch ähnlich. Also er flog nach Brasilien, genauer nach Salvador im Bundesstaat Bahia und traf dort auf das, zum Beispiel auf das Ensemble Grupo Cultural Olodum, mit dem er kurzerhand dann den Album-Opener The Obvious Child aufnehmen sollte. Und da hören wir jetzt mal rein und insbesondere lauschen wir auf die tollen Trommeln.
I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. Some people say lies, lies, lies. But I said why? Why deny the obvious child? Why deny the obvious child? And I'm remembering a road sign. I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true. These days are ours. These tears are free. Hey.
Was für eine Eröffnung mal wieder. Ich kann mich da nur wiederholen. Und viele der Songs auf The Rhythm of the Saints haben eine rhythmische Prämisse, von der sich Paul Simon dann zu den Melodien und dann zu den Lyrics leiten ließ. In einem Interview nannte er das mal Rückwärtskomposition, also eine Herangehensweise, die schon bei Graceland begann. Erst der Rhythmus, dann die Melodie, dann der Text.
Gewaltig, ja. Wenn man schon mit so einem Rhythmus einsteigt in das Album, dann kann das ja nur fast fantastisch werden. Er geht eigentlich noch einen Schritt weiter als das, was er auf Graceland gemacht hat, habe ich so den Eindruck, mit diesem Album.
Richtig. Und warum ist das so? Während Graceland trotz seiner Genialität eher etwas zusammengewürfelt daherkommt, ist The Rhythm of the Saints eher aus einem Guss. Die Songs scheinen aufeinander zu reagieren, gar miteinander zu kommunizieren. Oh, dieses Album übt so eine ungemeine Sogwirkung auf mich aus. Es ist vielleicht das einzige Album von Paul Simon, das ich vom ersten bis zum letzten Track durchhören muss. Ich muss es einfach durchhören. Ich kann nicht einfach zwischendurch aufhören. Höhepunkte dieses Albums sind das eben gehörte Obvious Child und dann das unwiderstehliche Can't Run But und auch meinetwegen Born at the Right Time, obwohl mir dessen Unplugged-Version aus Paul Simons MTV Unplugged-Konzert noch ein kleines bisschen besser gefällt. Ich muss aber tatsächlich einen Track absolut hervorheben und der heißt The Cool Cool River, der den mal tosenden, mal ruhigen Lauf eines Flusses instrumental hörbar macht. Und dann mit so einem grandiosen Bläserfinale aufwartet, das so schön ist, dass ich jedes Mal aufstehen möchte und die Hände gen Himmel recken möchte, um dieser Erhabenheit zu huldigen. Also gut, nebenbei wartet der Song auch mit einer der schönsten Textstellen überhaupt auf. die ich jeden Simon-Song gehört habe. I believe in the future, we shall suffer no more, maybe not in my lifetime, but in yours, I feel sure. Also er spricht da offenbar zu seinem Sohn oder seiner Tochter. Und dann denke ich mir, ja, das war früher mal ein Versprechen, dass es unseren Kindern besser gehen wird, als es uns ging. Und ich fürchte, das hat sich mittlerweile ins Gegenteil verkehrt. Und deswegen, weiß nicht, rührt mich diese Stelle so an. The Cool Cool River, absoluter Anspieltipp von mir an dir. Ich weiß nicht, hast du das Album eigentlich mal komplett durchgehört?
Nein, habe ich noch nicht, nein. Werde ich auf jeden Fall machen, ja. Mit dem Album verlassen wir dann auch die 80er, ne?
Das ist von 1990. Und in den 90ern sollte auch nicht mehr so viel kommen. Und da komme ich jetzt mal wieder zu einem dunklen Kapitel. Ne? Also es ist tatsächlich nicht alles eitel Sonnenschein. Graceland war bombastisch. Rhythm of the Saints verkaufte sich sehr, sehr gut. Aber jetzt wird's düster. Wir springen 7 Jahre nach vorne. 1997 brachte Paul Simon das Album Songs from the Cape Man raus. Es enthielt Songs beziehungsweise für Paul Simons Musical The Cape Man, das Anfang 1998 Premiere feiern sollte. Und der Inhalt dieses Musicals war echt harter Tobak. Das Publikum begleitet Salvador Agron auf diversen Stationen seines Lebens. Es war ein Puerto Ricaner und er hat als 16-Jähriger 2 Jugendliche in Hell's Kitchen getötet, die er irrtümlicherweise für Mitglieder einer feindlichen Gang hielt. Wofür er als jüngster New Yorker überhaupt die Todesstrafe erhielt, mit 16 Jahren. Wurde später in Haftstrafe umgewandelt. Aber du wirst mir zustimmen, dass das nicht unbedingt Stoff für ein typisches Disney-Musical wäre. Also, dennoch denke ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das Musicals mit ernsten Stoffen durchaus ihren Reiz haben und das auch durchaus funktionieren kann, wenn man sich zum Beispiel das Musical Rent ansieht oder in neuerer Zeit vielleicht so Musicals wie Come From Away. Aber sei es drum, das Musical lief am Broadway nur für 68 Aufführungen. Das Time Magazine nannte The Cape Man one of the biggest flops in Broadway history. Das ist echt eine Vernichtung. Und die Produktion kostete 11 Millionen Dollar. Einfach so versenkt. Hammer. Und ich finde das mehr als schade, muss ich dir sagen, wenn ich das noch hinzufügen darf. Also musikalisch spricht mich das, was ich auf Songs from the Cape Man höre, sehr an. Lateinamerikanische Klänge, Doo-Wop, Rock'n'Roll, Country. Und ich finde, Paul Simon gehört ein Orden an die Brust geheftet, dass er sich überhaupt getraut hat, in einem Broadway-Musical laut über so schwere Themen wie soziale Faktoren, Ungleichheit vor dem Gesetz, Schuld, also individuelle Schuld und kollektive Schuld und Vergebung und Erlösung nachzudenken. Und deswegen bin ich mir sicher, vielleicht denkt da jemand in 10, 20 Jahren nochmal anders drüber. Ich bin mir sehr sicher, der Cape Man wird auferstehen. Das sollen meine 2 Cents zu The Cape Man gewesen sein.
Also ich kenne das Album, ich habe das Album auch.
Das war in so einer Box, ne, die du mal so kürzlich erstanden hast. Ne?
Ja, genau. Genau, die war ist sehr erfreulich. Da ist das Album auch drin. Ich bin ganz vorbehaltlos daran gegangen. Ich kannte die Geschichte dazu nicht und ich war ziemlich entsetzt, muss ich sagen. Ich fand das ganz furchtbar, das Album. Ich werde es mir mit anderen Ohren anhören, nachdem ich deine Lobpreisung jetzt gehört habe. Aber ich fand das Album ganz furchtbar schlecht. Ja.
Tragisch ist an einer ganzen Sache, wie das gelaufen ist, natürlich, dass Paul Simon von 1987 bis 1997 daran gearbeitet hat. Ne? 10 Jahre.
Oh,
eine
ja.
Fucking Dekade.
Böse. Mhm.
Egal. Raoul, was macht Paul Simon nach solch einem Rückschlag?
Er gibt nicht auf. Er ist der Boxer.
Er macht weiter. Er ist der Boxer, genau. 2000 veröffentlicht er das Album You're the One. Und wenn ich nur die Alben aus dem neuen Jahrtausend nehme, ist das hier mein absoluter Liebling. Ich habe öfter gelesen, dass dieses Album Simons Rückkehr zu klassischem Singer-Songwriter-Stoff einläuten soll. Aber ich sehe das nicht. Also die Arrangements der Songs, die Instrumente, die Rhythmen und nicht zuletzt auch das Cover. Alles atmet für mich Weltmusik. Oh, weißt du was? Komm, wir hören einfach rein in einen meiner Lieblingstracks. Lass uns mal reinhören in Darling Lorraine.
The first time I saw her, I couldn't be sure. But the sin of impatience said she's just what you're looking for. So I walk right up to her, and with the part of me that talks, I introduce myself as Frank from New York, New York. She's so hot, she's so cool, I'm not, I'm just a fool in love with darling.
Was sagst du?
Ja, also es ist ganz verblüffend. Man merkt die 80er Jahre, das Spielen mit Weltmusik-Einflüssen haben, hat seinen Eindruck hinterlassen. Rhythmisch genau. Sehr komplex.
Und das ist kein klassischer Folkrock. Das ist, wenn, ist das Folkrock mit einem, mit einem kräftigen Worldbeat. Ja?
Yes, ja, ja.
Absolut.
Es singt zwar noch der alte Paul Simon drüber mit seinen unverwechselbaren Melodien und seiner ganz tollen samtenen Stimme, aber das Gesamtprodukt ist schon sehr beeindruckend, klingt sehr reif. Man hat so den Eindruck, er hat so seine eigene Musikwelt geschaffen jetzt.
Ja, also ich hätte das nicht besser ausdrücken können. Es ist auch eine eindrückliche Liebesgeschichte, die er hier erzählt. Paul Simon spart hier aber auch nicht mit seinem ihm eigenen Witz. Also ebenso im Titelsong des Albums You're the One. Auch hier schafft er es, das Romantische mit dem Komischen zu verquicken. Ich möchte daraus mal kurz zitieren. Der Song You're the One beginnt mit May 12 angels guard you while you sleep. Maybe that's a waste of angels, I don't know. I'd do anything to keep you safe from the danger that surrounds us. Ne? Also erst zu sagen, oh, mögen dich 12 Engel bewachen und dann in der nächsten Zeile zu sagen, oh, das ist vielleicht eine Verschwendung. Aber egal, ne, ich tue alles für dich. Also das ist dieses komisch, romantisch, also ich finde das großartig, wie er textet. Und du merkst auch, dass er teilweise eine Textzeile schreibt und in der nächsten Textzeile darauf reagiert, was er in der ersten geschrieben hat. Also dieses sich ständig zu hinterfragen, sich immer inspirieren zu lassen, auch ständig zu resonieren. Also ich bin immer wieder beeindruckt und ich merke, dass Paul Simon auch mein Lieblingslyriker mittlerweile ist. You're the One wurde von der Kritik gelobt, von der musikalisch interessierten Öffentlichkeit als kleines Comeback gewertet. Platz 19 in den USA, Platz 17 in Deutschland, Gold in den USA und in Australien und als kleines Sahnehäubchen eine Grammy-Nominierung für das Album des Jahres. Mit dieser Nominierung wurde Paul Simon der erste Künstler, der in 5 aufeinanderfolgenden Dekaden für einen Grammy nominiert wurde. Und das hat in 2006 nur ein weiterer Künstler geschafft. Und jetzt darfst du raten, wer das war.
Ist es der Paulemann, der andere?
Es ist der andere Paulemann. Und zwar der McCartney-Welcher. Sehr schön. Ich konnte mich auf dich verlassen. Bin ich aber echt froh. Gut, getourt musste natürlich auch werden. Aber was passiert jetzt in 2003 zum allerletzten Mal, lieber Raoul?
Eine Simon & Garfunkel-Tour?
Richtig, die Old Friends-Tour. Und das sollte ja auch die letzte werden, weil es gab wohl dann nochmal Bestrebungen in den 2010er Jahren, ich glaube es war sogar 2010, das Ganze nochmal zu wiederholen, aber da hatte ja Art Garfunkel mit, weil er so stimmliche Probleme, dass Paul irgendwann gesagt hat, komm, wir lassen das. Und das hatte die beiden dann doch wieder kräftig entzweit, auch wenn sie dann bei anderer Gelegenheit immer wieder ihre Freundschaft beschwören, aber künstlerisch haute das absolut nicht mehr hin. Also alleine weitergemacht. 2006 entstand in Zusammenarbeit mit Brian Eno das Album Surprise. Und mir gab das überhaupt nichts. Also Paul Simons gitarrenlastiger Folkrock gemischt mit Enos elektronischer Produktion, um das Ganze irgendwie aufzupeppen. Oh nee. Ein ähnliches Vorhaben sollte ihm ja 2016 mit Stranger to Stranger nochmal besser gelingen. Aber so gefällt mir am besten der Song, der hinten an das Album dran geklatscht wurde und der komplett ohne Enos Buhnenzauber auskam. Father and Daughter. Der entstand nämlich schon ein paar Jahre vorher für den Zeichentrickfilm Abenteuer der Familie Stachelbeere. Ist wirklich so. Aber zur Ehrenrettung des Albums Surprise, die Chartplatzierungen lassen sich sehen. Platz 14 in den USA, Platz 4 im Vereinten Königreich. Immerhin. Aber dann machen wir doch lieber jetzt ganz schnell einen Hüpfer in die 2010er Jahre. Das nächste Album von Paul Simon erschien dann 5 Jahre später, also 2011. Und es hieß So Beautiful or So What. Geiler Titel, tolles Cover. Und ich habe es dir ja gezeigt, das Cover, Raoul. Und da muss ich dich mal fragen, welche Assoziationen hast du, wenn du dir das Cover anguckst? Ja,
Helix oder DNA? Menschliches unter Mikroskop gesehen. Irgendwie so, das war meine Assoziation.
Aber Mann, ich bin jetzt echt erstaunt. Tausendfach in Schwarze getroffen. Aber weißt du was, was meine erste Assoziation war? Und ich bin jahrelang mit rumgelaufen, dass es das ist. Ich habe nicht an irgend so eine Doppelhelix oder sowas gedacht oder eine DNA-Mutation. Ich dachte, das wäre die Nahaufnahme einer schwingenden Gitarrenseite. Ich hätte das total praktisch gefunden. Und ich frage mich immer noch, ob das nicht auch die erste Assoziation sein sollte, dass das so eine Ähnlichkeit aufweist. Ich meine, das wird ja wieder zu Paul Simon passen. Ich meine, Gitarren machen sein Leben aus. Oder? Aber vielleicht bin ich da auch ziemlich alleine. Gut, gehen wir mal drüber.
Ja, ich schaue es mir gerade an. Es ist sehr wild. Also eine Gitarrenseite, das ist dann eher eine Heavy-Metal-Gitarrenseite, die da hin und her schwingt. Ja, okay. Ist schwierig. Ja, aber auf jeden Fall ein tolles Cover. Also wir können ja, glaube ich, wir sind darüber einer Meinung, dass er nicht immer der Glücklichste war mit seinen Covern. Aber nee. Das Cover ist wirklich klasse. Ne?
Also mir gefällt das auch total. Ich finde das, wenn ich da irgendwann davon nochmal ein Poster auftreiben kann, irgendwie ein Release-Poster von dem Album. Wenn das jemand da draußen hat, ich zahle fast jeden Preis, hätte ich jetzt gesagt. So, dieses Album So Beautiful or So What war laut Paul Simon die Abkehr von seiner Praxis der Rückwärtskomposition, von der wir ja vorhin gesprochen haben. Dass er also von einer rhythmischen Prämisse ausging, ne, und dann alles Weitere kam. Melodie, Lyrics und so weiter. Stattdessen hat er sich jetzt wieder mit seiner Akustikgitarre eingeschlossen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hat sich hingesetzt und Songs geschrieben. Hat sich von den Harmonien leiten lassen, statt von den Rhythmen. Und es klingt jetzt so, als würde uns hier rein rassiger Folkrock erwarten, aber weit gefehlt. Wir haben hier weiterhin Einflüsse von westafrikanischem Jazz, indischer Percussion, ja, bis hin zu Bluegrass. Also es ist ein echt sehr, 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 sehr vielfältiges Album. Und was Paul Simon zum allerersten Mal gemacht hat, war zu samplen. Aber er machte das quasi The Simon Way. Und sehr schön veranschaulicht, dass der nächste Einspieler Getting Ready for Christmas Day.
From early in November to the last week of December, I got money matters weighing me down. Music may be merry, but it's only temporary. I know Santa Claus is coming to town. In the days I work my day job, in the nights I work my night, but it all comes down to working man's pay. Getting ready, I'm getting ready, ready for Christmas Day.
Getting ready for Christmas. Let the tent, name, the undertaker, eat getting ready. For your performance. Not only that, the James, he's getting ready for you.
Ja, ich sag mal, ein seltsames Stück beim ersten oder zweiten Hören. Also was Weihnachtliches höre ich da gar nicht raus. Also
nein.
Ich bereite mich anders auf Weihnachten vor. Und das Zweite ist, was hört man da im Hintergrund? Was ist da zu hören?
Also wir hören hier zwei Dinge. Einerseits bastelt er hier ganz prominent eine Weihnachtspredigt von 1941 rein, von einem gewissen Reverend J.M. Gates. Und der Mann hat über 200 Predigten, Monologe und Lieder aufgenommen auf Platte. Das bastelt er rein. Und ich glaube, es ist eigentlich ein Antikriegssong, weil er singt dann später auch von seinem Neffen, der im Irak stationiert ist und Weihnachten dort feiert und so. Und das quasi mit einer Weihnachtspredigt aus Zweitweltkriegszeiten zu verquicken, finde ich höchst intelligent. Andererseits baute Paul Simon hier das Geräusch einer Dampfmaschine ein. Dieses Wut, ne? Das ist eine Dampfmaschine, die man da hört. Das hat er gesampelt. Und das ist vielleicht das, was dich am zunächst einmal ja nicht abstößt, aber dich vielleicht erstmal befremdet, aber auf eine gute Weise, hoffe ich. Ich finde, dieser Song hat auch wieder so einen Groove und für mich wäre ein absolut alternatives Weihnachtslied. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wenn ich mich auf Weihnachten vorbereite, vielleicht morgens in der Küche noch irgendwas fürs Weihnachtsessen schnippel oder so, könnte ich mir vorstellen, dass ich den Song dazu höre. Ich mag ihn sehr, sehr gern. Und dann habe ich in einem Making-of zu diesem Album etwas gesehen, das für mich die Versinnbildlichung von Paul Simon, diesem ewig suchenden Künstler ist. In Love is Eternal Sacred Light, einem anderen Track, spielt er eine Gitarre, die aus einer Zigarrenkiste gebaut wurde. Also wirklich so eine Zigarrenkiste, Steg dran, Saiten drüber und dann hast du eine Gitarre. Und die hatte ihm jemand mitgebracht. Und ich wusste das nicht, aber diese CBGs sind eine echte Sache. Es gibt Leute, die regelrecht sammeln. Aber so war es immer in Simons Karriere, oder? Er entdeckt irgendein unbekanntes Instrument, er hört einen Rhythmus, er liest irgendwo einen Satz und schon ist er inspiriert. Und deswegen versinnbildlicht für mich diese Zigarrenkisten-Gitarre irgendwie so ein bisschen sein, auch insbesondere sein späteres Schaffen. Und deswegen glaube ich, wenn wir irgendwie ein Episodenbild für diese Folge hier entwerfen, glaube ich, dann wird's eine Gitarre, die aus einer Zigarrenkiste gezimmert ist. Dafür bin ich. Das ist hier mit mein Vorschlag.
Das könnte sehr wohl sein. Das könnte passieren.
Okay.
Sehr schön. Ja.
Ja. Den eben genannten Song Love is Eternal Sacred Light sollte man sich unbedingt anhören, um sich mal diese Zigarrenkiste-Gitarre zu geben. Genauso wie den Song Dazzling Blue. Also wenn man sich hier nochmal zwei Songs geben möchte von dem Album Love is Eternal Sacred Light und Dazzling Blue. Sehr erfolgreich das Album, sehr, sehr erfolgreich. Platz 4 in den USA, Raoul, Platz 6 in UK, Top 10 in komplett Skandinavien. Und für den Rolling Stone war So Beautiful or So What das drittbeste Album des Jahres 2011. Und wenn man so mal über alle Kritiken, alle zeitgenössischen Kritiken rübergeht, dann war der Tenor, das sei das Beste, was er in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Tut mir ein bisschen weh wegen You're the One, aber ich stelle das jetzt einfach mal so hin. Ich möchte ja auch nicht nur meine Meinung hier preisgeben. Gut, wir springen weiter, weil mein Kollege Brian aus meinem Podcast, der heißt übrigens Haare im Thunfisch, ja immer sagt, wir sind Springböcke und keine Standböcke. Wir springen also weiter. Also mit dieser Experimentierfreude ging es auf dem Nachfolgealbum dann von 2016, Stranger to Stranger, heiter weiter, könnte man sagen. Paul Simon spielt hier zum Beispiel auf Instrumenten, die der Musiktheoretiker Harry Partch Mitte des 20. Jahrhunderts selbst gebaut hat, um seine Musiktheorien zu untermauern. Und also ohne da tiefer einsteigen zu wollen, aber da geht es wohl um so etwas wie mikrotonale Musik. Habe ich noch nie was von gehört. Aber natürlich, unser Paulmann hat da mal wieder Blut geleckt. Und um mit diesen Instrumenten aufnehmen zu können, verlegte er die Sessions, die Aufnahmesessions zeitweise an die Universität, wo Parchs Instrumente aufbewahrt werden. Um einfach mit ihnen auf...
Ja, Wahnsinn.
Die wurden quasi da, ne? Man könnte fast sagen, aus dem Museum geholt, damit unser Paulmann drauf spielen kann. Toll. Ich glaube, es geht darum, dass eine Oktave aus mehr Tönen besteht, als man das so gemeinhin meint, oder? Ich glaube, darauf fußt das Ganze. Der Albumeröffner, den wir jetzt hier mal nicht anspielen, der heißt The Werewolf. Und dazu inspirierte ihn eine einseitige Gitarre, deren Stimmchen ihn an Wolfsgeheul erinnerte. Und schon war der Song The Werewolf geboren. Und man hört dieses Instrument dann auch auf diesem Track. Drei der Songs auf Stranger to Stranger entstanden in Zusammenarbeit mit dem italienischen Produzenten und DJ Clap Clap. Der heißt wirklich so, Clap Ausrufezeichen, Clap Ausrufezeichen. Und der mischt so elektronische Musik mit selbst aufgenommenen Geräuschen, westafrikanischer Percussion und Latin Soca Musik, habe ich mir zusammengelesen im Internet. Und einer der Songs, wo Paul Simon mit Clap Clap zusammengearbeitet hat, also einer dieser drei Tracks auf Stranger to Stranger, heißt Wristband. Und da lauschen wir jetzt mal hinein.
I stepped outside the backstage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door locked. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door.
Ganz starker Song, gefällt mir ausgezeichnet.
Ich finde, man kann sich diesem Toll. Groove überhaupt nicht entziehen, oder? Also es, und abgesehen von diesem ansteckenden Groove sprüht dieser Song mal wieder vor Simonschem Witz. Wenn er zum Beispiel in der zweiten Strophe den Türsteher beschreibt, der ihn, den Musiker, nicht mehr in den Veranstaltungsraum lässt, wenn er nicht sein Armband vorzeigt. Und am Ende erweitert Simon diesen Song noch um eine deftige Sozialkritik. Also er spricht dann über Menschen, die gar keinen Zugang zu gar nichts haben, denen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten diese eben nicht offen stehen, den Obdachlosen, den einfachen Leuten oder auch einfach nur den Kids, die nicht die richtige Markenklamotte tragen. Also soziale Ausgrenzung beginnt ja ziemlich früh heutzutage. Und ich bin begeistert. Stranger to Stranger markierte übrigens Paul Simons höchsten Einstieg in den Charts in seiner Karriere ever. Platz 3 in den USA und Platz 1 im Vereinigten Königreich. Und immerhin Platz 14 in den deutschen Albumcharts. Mit dem Album hätte man aufhören können.
Hatte aber nicht.
Nee, ich möchte eigentlich die zwei weiteren Alben, die jetzt noch kommen, gar nicht mehr so in epischer Breite besprechen. Deswegen nur der Vollständigkeit halber, 2018 erschien In the Blue Light. Ich weiß nicht, ob bei In the Blue Light, bei dieser Textzeile, ob da bei dir irgendwas klingelt. Stichwort One Trick Pony. Das ist die einleitende Zeile von How the Heart Approaches, What It Yearns. Ja, das ist schon was für Experten, nicht? Ja, das ist, hier haben wir aber auf diesem 2018er Album In the Blue Light haben wir aber kein neues Material. Also Simon hat hier einfach mal sich die Songs nochmal neu vorgenommen, von denen er denkt, dass die Öffentlichkeit sie oder dass die Öffentlichkeit davon nicht so viel Notiz genommen hat, die ein bisschen offenbar untergingen neben den Singles oder was auch immer. Da hat er tatsächlich mal geguckt, ob er die nochmal anders arrangiert, er hat sie auf jeden Fall neu aufgenommen, auch nochmal mit Orchester zum Beispiel, also Can't Run But von The Rhythm of the Saints, das gefällt mir richtig gut, aber er hat dann nochmal so staccato-mäßig so Streicher drunter gelegt, was total interessant ist, aber trotzdem mag ich das Original immer noch lieber. und hat eben auch dieses How the Heart Approaches nochmal neu aufgenommen. Auch Songs aus den 70ern, One Man's Ceiling at Another Man's Floor. Was ich bei In the Blue Light nicht so schön finde, ist, naja, dass er da auch eine ganze Portion an Songs von You're the One genommen hat und die nochmal neu aufgenommen hat. Das hätte er echt nicht nötig getan. Für mich ist You're the One ein Meisterwerk. Hätte absolut nicht Not getan. Naja, gut.
Also man kann sagen, man kann es machen, muss man aber nicht machen. Und es hat auf jeden Fall nicht allen Songs gut getan, dass er die nochmal angefasst hat. Nee,
insbesondere, ne? Wenn er auch nochmal textlich daran gegangen ist. Also er hat auch noch Lyrics verändert.
Oh, ja.
Das mag ich ja überhaupt nicht. Das kann ich ja überhaupt nicht ab. Nun gut, das war 2018 In the Blue Light. Und 2023 hat er dann noch ein weiteres Album aufgenommen, Seven Psalms, also 7 Psalmen.
Das ist eigentlich schwierig.
Ganz, ganz schwierig. Eigentlich ist es kein Album im herkömmlichen Sinne, weil es ist eigentlich eine 30-minütige EP. Und das sind Songs, die einfach so ineinander übergehen und wo auch wieder Melodien aufgenommen werden, Themen wieder aufgenommen werden und so. Und es ist kräftig religiös. Also ihm wurde ja schon, ich glaube 2011 ist schon mal Paul McCartney zu Paul Simon hingegangen und ihn gefragt, sag mal, bist du nicht Jude? Weil du singst sehr viel von Gott. Und da hat Paul Simon selber auch mal gespiegelt bekommen, okay, er ist nicht wirklich eine religiöse Person, aber er singt tatsächlich sehr viel über Gott. Ich glaube, bei Paul Simon ist das Ganze ein bisschen weiter gefasst. Also ich glaube, er hat eine große Demut vor der Schöpfung an sich. Und er versinnbildlicht das einfach nur mit diesem Gottesbegriff. Aber das ist auch nur eine Theorie. Was mir an The Blue Light und an Seven Psalms gleichermaßen aufgefallen ist, bei Seven Psalms natürlich noch ein bisschen mehr, ist die Stimme Paul Simons zeigt hier deutlich hörbare Abnutzungserscheinungen. Also 2016 sang er noch wie ein junger Gott. Ja, also bei Strangers to Stranger. Und es ist selbstverständlich, dass man bis in sein 75. Lebensjahr hinein stimmlich die gleiche Qualität bietet. Und da kennt bestimmt jeder der Hörenden ein abweichendes Beispiel. Aber Paul Simon hat das geschafft, dass er bis 2016 wirklich für mich hörbar stimmlich nicht abgebaut hat.
Ich meine, da gibt es ja auch Parallelen zum Paulemann, der ja stimmlich auch in den letzten Jahren stark abgebaut hat.
Ja, das ist ja ganz natürlich. Ne?
Soloalbum deutlich zu hören. Ja, das ist ganz natürlich, klar. Aber irgendwann ist Ende. Und dann kommt, glaube ich, auch noch hinzu, dass bei Paul Simon immer stärker ein Hörverlust sich bemerkbar gemacht hat, der dann dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich gehe nicht mehr touren und hat, glaube ich, so ein Abschiedskonzert gegeben.
Ja.
Aber wie ich jetzt gelesen habe, dass er doch wieder bei Gelegenheit in kleinem Kreis dann doch nochmal auftritt. Ne?
Ja, ich glaube, wenn er von Touren spricht, dann meint er tatsächlich auch, sich auch außerhalb der USA zu begeben. Also wirklich dann auch einmal nochmal um Globus und so weiter. Ich glaube, das ist für ihn eine Tour, dass er in New York Konzerte gibt. Ich glaube, das wird er weiterhin tun. Ich glaube, er möchte einfach auch so ein bisschen die Resonanz des Publikums haben. Und das hast du einfach nur, wenn du ab und zu mal ein Konzert gibst oder zumindest mal bei Saturday Night Live auftrittst oder so. Irgendwas musst du machen. Ja, wow, wir sind durch. Das war jetzt meine Tour de Force, lieber Raoul, durch die, ja, bummelig 40 Jahre von Hearts and Bones 1983 bis Seven Psalms 2023. Vielleicht hängen wir noch hinten dran als Appendix, dass er mit seiner Frau Edie Brickell kürzlich noch eine Single rausgehauen hat. Kann man sich im Streaming anhören. Aber das war's jetzt erst einmal. Bis dato mit seinem Oeuvre.
Fantastischer, ganz toll, ganz tolle Reise mit vielen Sachen, die mir nicht bekannt und bewusst waren. Aber eine Frage möchte ich dir noch stellen, lieber Lars.
Oha.
Ich nehme mal an, es wird den meisten Hörerinnen und Hörern ähnlich gehen wie mir, dass man ihn, wenn man ihn kennt, über Simon & Garfunkel und seine Solo-Jahre, sag ich mal ganz grob, bis Graceland auf jeden Fall mehr oder minder verfolgt hat. Und danach hat man eher eine große Lücke. Wenn wir jetzt so, ich sag mal, ab 1990 bis ja 2023, wenn dich jemand fragt, ich kenne das alles nicht, mit welchem Album fange ich am besten an? Welches Album kannst du mir empfehlen, wo du sagst, das ist ein ganz tolles Album, hör dir das an. Wäre das, wenn ich das richtig bei dir rausgehört habe, wäre das You're the One bei dir?
Ich habe ja, genau, du hast richtig gehört, das hatte ich ja als, sagen wir mal, meinen Favoriten des neuen Jahrtausends ausgemacht. Das, mit dem könnte man anfangen, You're the One. Und sollte man The Rhythm of the Saints verpasst haben, sollte man sich das natürlich auch noch geben. Ohne jeden Zweifel. Ja. Was mich bei der Gelegenheit immer so ein bisschen aufregt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man, wenn man Paul Simon sagt, vielleicht auf einer Party oder so, dann schallt es dann sofort zurück. Ah ja, hier, der von Simon und Garfunkel. Dann denke ich immer, dass das Werk dieses Künstlers ist doch mittlerweile so groß, auch abseits der Zusammenarbeit mit Art Garfunkel. Weshalb ich auch nicht verstehe, dass, ich war jetzt kürzlich, als ich im Ruhrgebiet war und dich auch besucht hatte, Raoul, bin ich noch einen Tag nach Bielefeld gefahren, auf eine Plattenbörse. Und es ist echt an jedem verdammten Plattenstand, finde ich die Paul Simon Platten, wenn überhaupt, in der Kategorie Simon und Garfunkel. Für mich sind das zwei unterschiedliche Kategorien. Tut mir leid. Jau, mein lieber Raoul, soll das doch schon alles gewesen sein? Ja, wir haben es geschafft.
Ich denke für heute schon, ja, ganz fantastisch. Lieben herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe einigen, die uns zugehört haben oder allen auch. Und sie nehmen ein bisschen was mit und lernen den wahren großen Paul Simon kennen, neben Simon & Garfunkel. Wobei Simon & Garfunkel, die sind auch auf meiner ewigen besten Liste. Ne? Also ich finde beide ganz fantastisch. Also es bleibt ein wahnsinnig wichtiger, großartiger Singer-Songwriter. Apropos Singer-Songwriter, einer der ganz Großen ist ja vor kurzem verstorben, Brian Wilson, auch jemand, den ich da in dieser Reihe einsortieren kann, mit 82 Jahren. Die halbe Musikwelt trauert. Metallica haben sich vor kurzem geäußert und gesagt, was für ein Verlust, sehr spannend. Also wie viele Leute diese unsere alten Helden aus den 60ern, 70ern heute noch verehren und wichtig sind. Und Paul Simon gehört auf jeden Fall ganz klar dazu. Ja, ich, lieber Lars, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich verabschiede mich von dir, von unseren Hörerinnen und Hörern und ich überlasse dir das letzte Wort. Bitteschön.
Dann möchte ich schließen mit Leilalei und nie das Armbändchen vergessen. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.